Herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Heute habe ich geballte Frauenpower vor mir sitzen. Nämlich ich sitze hier nicht mit, wie gewohnt, mit Emma und Leon, sondern habe Verstärkung aus der Kajaspers Klinik mitgebracht, nämlich zwei Kolleginnen, einmal Katharina Schmidt, Oberärztin, und Jasna Korte-Setz, Psychotherapeutin, und ihr beide arbeitet in der Mutter-Kind-Ambulanz der Kajaspers Klinik. Dazu hören wir später mehr. Erstmal begrüße ich euch und bin total froh, dass ihr heute hier seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Zu Beginn haben wir einen kleinen Icebreaker. Ihr seid auch vorbereitet und ich bin ganz gespannt, welche drei Geschichten ihr mir gleich nacheinander erzählt. Zwei davon sind zwei Wahrheiten. Eine davon ist ein bisschen geflunkert und ich versuche zu erraten, wie immer. Und bis jetzt läuft es irgendwie nicht so ganz so gut bei mir. Meine Quote lässt zu wünschen übrig, aber ich versuche zu erraten, welche von diesen drei Geschichten denn, eher ein bisschen geflunkert ist. Jasna, möchtest du einmal anfangen?
Das kann ich machen. Also, die erste Geschichte ist, ich habe selbst 5 Kinder. Die zweite Geschichte ist, ich habe ein Jahr in Argentinien gelebt. Und die dritte Geschichte ist, ich habe einige Jahre in einer Mutter-Kind-Klinik gearbeitet.
Okay. Du hast selber 5 Kinder, ein Jahr in Argentinien, Mutter-Kind-Klinik. Ja, jetzt müsste ich ja mal wissen, wie alt du bist und Argentinien. Oh, das sind alles Geschichten, die ich dir irgendwie komplett abnehme. Vielleicht bin ich echt ein bisschen zu naiv geworden, aber ich weiß ja, eins davon wird nicht stimmen. Ich glaube, ich lehne mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, 5 Kinder, die hast du nicht. Das ist ja statistisch gesehen, da würde ich Antwort A, 5 Kinder einloggen und sagen, das ist vielleicht doch ein bisschen geflunkert. Aber du hast bestimmt, vielleicht 2 oder 3.
Ja, das ist ganz gut eingeschätzt. Also 3 sind es tatsächlich. Bin großer Fan von Kinder und Kinder kriegen und Familie sein. Sonst würde ich nicht so gerne dort arbeiten, in der Mutter-Kind-Ambulanz. Aber 5 wäre wirklich zu sportlich gewesen. Also es reicht. Mit einem Job, den man liebt, und 3 Kindern bin ich alles andere als unausgelastet.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt aber auch, dass du also schon mal ein Jahr in Argentinien gewesen bist und auch in einer Mutter-Kind-Klinik gearbeitet hast. Und das sind ja erstmal auch total faszinierende Geschichten. Gerne dazu, vielleicht im Anschluss nochmal mehr. Ich würde jetzt einmal Katharina fragen, welche Geschichten du mitgebracht hast. Und vielleicht ist meine Quote ja weiterhin so positiv. Die letzten 2 Podcaste, kann ich sagen, habe ich es nicht so geschafft. Ich bin gespannt.
Also meine 3 Geschichten sind, ich arbeite seit 35 Jahren in der Psychiatrie, ich habe 5 Vornamen und ich spreche 3 Sprachen.
Okay, ich wiederhole noch einmal, 35 Jahre Psychiatrie, 5 Vornamen, 3 Sprachen. 35 Jahre Psychiatrie, so wie du auftrittst, kann ich mir das total vorstellen. Ich glaube, dass du so mit der Psychiatrie so verbunden bist und da so auch dich wohlfühlst. Da würde ich mal sagen, ja, das glaube ich. 3 Sprachen, ja, das sicherlich auch. 5 Vornamen. Ich denke gerade so an Pippi Langstrumpf und zähle gerade so durch. Und das sind schon so viele. Ich glaube, dass du vielleicht nur einen Vornamen hast und gar keinen zweiten, weil das wäre ja so richtig ich bin bei 5 Vornamen.
Deine Quote ist gut geworden.
Ha, ja. Wunderbar.
Also tatsächlich habe ich nur einen Vornamen, ich heiße nur Katharina und ich spreche 3 Sprachen und ich war tatsächlich vorher Krankenschwester in der Psychiatrie und habe auch während des Studiums immer halbtags in der Psychiatrie auf einer geschützten Station gearbeitet und komme jetzt wirklich auf 35 Jahre Psychiatrie.
Naja, also Da bist du ja aber auch schon früh eingestiegen in die Psychiatrie, ne? Also jetzt so wahrscheinlich, wie alt warst du da? So 15 oder so?
Na, das ist aber sehr nett, ne? Sie kriegt ja nachher ein Geschenk von uns, ne?
Okay, sie hat das auf jeden Fall, ja, also das ist ein verstecktes Lob, aber ich muss sagen, also ganz beeindruckend. Und welche drei Sprachen sprichst du?
Italienisch, Englisch und Deutsch.
Okay. Gut, jetzt haben wir schon mal einiges von euch beiden erfahren und ich würde direkt ein bisschen einsteigen in euren Arbeitsalltag. Ihr beide arbeitet als Oberärztin und als Psychotherapeutin in der Mutter-Kind-Ambulanz. Und auf dem Flyer, den wir als Kaljaspers-Klinik auch erstellt haben, über die unterschiedlichen Ambulanzen, die wir hier in der Klinik haben, steht auf der vorderen Seite ein Zitat und zwar: Eigentlich hatte ich mir alles anders vorgestellt. Könnt ihr mir vielleicht einmal ein bisschen berichten, was es denn eigentlich mit diesem Zitat auf sich hat? Ich habe das gelesen und habe erstmal gedacht, hat mich neugierig gemacht, vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch. Was bedeutet das?
Also eigentlich bedeutet das, dass heutzutage Geburt und auch Schwangerschaft und alles auch mit Social Media so ein Live-Event geworden ist und dass ganz oft Patienten zu uns kommen, die wahnsinnig präzise Vorstellungen davon haben, wie das laufen soll, eine schöne Geburt, eine herrliche Schwangerschaft, ein tolles Jahr mit dem Kind zu Hause und in der Regel ist genau das meistens nicht eingetreten. Also je mehr sie sich vorstellen und je höhere Erwartungen sie haben, umso weniger entspricht es dem meistens und dann ist der Fall natürlich ziemlich tief. Und man muss auch einfach sagen, dass die Frauen, die bei uns sind, ganz oft Perfektionistinnen sind, hohe Ansprüche an sich haben, alles perfekt machen wollen, alles gut machen wollen, immer vergleichen und dann natürlich alles nicht so wird und sie denken, sie sind nicht kompetent und sie sind schlechte Mütter und darum kam alles anders als erwartet und sie oft darunter auch depressiv werden. Das ist auch ein guter Grund.
Mhm. Okay, also die Menschen, also die Frauen, die ihr behandelt, die euch begegnen in der Arbeit, die haben ja wieder ihre Erwartung an einer sehr romantisierenden Vorstellung ja eher einer Schwangerschaft, einer Geburt, Mutter werden, eigentlich ganz gegenteilige beziehungsweise Erfahrungen gemacht und sind auch darunter zum Teil auch erkrankt. Also zum Beispiel als Folgeerkrankung, die dann aber auch mit der Geburt oder auch mit dem Thema Kinder bekommen, auch direkt zusammenhängt, so kann man das sagen, ne?
Genau.
Okay. Für wen ist denn die Behandlung bei euch in der Mutter-Kind-Ambulanz geeignet? Also wen spricht ihr damit an? Also wenn jetzt zum Beispiel unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht auch werdende Mütter dabei sind oder auch schon Frauen, die schon ein Kind bekommen haben, wen wollt ihr damit eigentlich erreichen?
Also wir lernen viele junge Mütter, also frische Mütter in unserer Ambulanz kennen, die gebeutelt sind von Überlastung, von Erschöpfung, von Schlafmangel. Das dann auch oft gepaart mit wenig sozialer Unterstützung oder gleichzeitigen Partnerschaftsproblemen. Genauso aber auch mit Frauen mit handfesten Symptomen von einer postpartalen Depression oder auch, was ganz wenige wissen, dass man auch schon eine Schwangerschaftsdepression entwickeln kann. Also die haben tatsächlich schon ganz massive Stimmungseinbrüche oder Motivationseinbrüche, Konzentrationseinbußen während der Schwangerschaft und können das manchmal erstmal gar nicht einordnen oder bekommen auch von Frauenarztseite oder aus dem Umfeld gespiegelt, ja nun, ne, ist ja auch irgendwie anstrengend und trägst ja auch ein Baby aus. Und viele haben aber doch eigentlich schon Gespür dafür, boah, das ist aber ein bisschen mehr als einfach müde sein oder auch sich einfach Sorgen machen vor der neuen Lebensphase, sondern die können dann meistens im Nachhinein ganz gut benennen. Ich glaube, das hat in der Schwangerschaft schon angefangen. Deswegen, manche kommen sogar schon währenddessen, viele aber auch erst danach, weil sie irgendwann skeptisch werden und sagen, boah, jetzt geht es mir schon so lange so schlecht und es ist irgendwie gar keine Verbesserung in Sicht und ich bin mir ganz fremd geworden. Dann kommen auch Frauen zu uns mit starken Angstbelastungen bis hin zu Angststörungen, entweder bestanden die schon vorher oder sind jetzt ausgelöst. Genauso wie es weitere postpartale Störungen gibt, also für den Zeitraum nach der Schwangerschaft typisch, wie eine Psychose oder Anpassungsstörung, Zwangsgedanken, also mit für die Situation typisch meine ich, dass es dann oft auch im Kontext von der Geburt oder der Schwangerschaft entsteht oder auch damit zu tun hat. Dann haben oft vorherige psychische Belastungen schon bestanden, vielleicht auch Traumata in der Vergangenheit, was durch die Geburt reaktualisiert wird oder verschärft wird. Also die richtig merken, boah, meine gerade eigentlich ganz gut bewältigten Probleme im Leben kommen auf einmal doch wieder oder ich brauche da nochmal eine Neuanpassung für die jetzige Lebenssituation. Und manche psychisch vorbelasteten Patientinnen suchen uns auch ganz bewusst auf, einfach um präventiv schon mal für Stabilität zu sorgen oder auch nach dem Umzug, um schon mal ihr Netz zu kennen. Ist bei uns auch immer alles hochgradig willkommen, weil das ja ganz tolle Patientinnen sind, die ein gutes Gespür dafür haben, dass ihnen ein Live-Event bevorsteht, dass sich vieles neu umstrukturieren wird und die dann sagen, ich wüsste gerne, wo ich dann hingehe, falls ich meine Frühwarnzeichen wieder entdecke.
Was ja erstmal auch ganz viel Sicherheit auch ermöglicht, ja, ne? Wenn man weiß, okay, ich kann jetzt schon mal etwas, was möglicherweise unkontrollierbar ist, zumindest ein bisschen Kontrolle herstellen, indem ich mir zumindest ein soziales Netz beziehungsweise ein Behandlungsnetz oder einen Rahmen schaffe, der mich dann auffängt in einer potenziellen Krise. Mhm. Und am Anfang hattest du jetzt nochmal berichtet, dass es ist häufig ja so auch so in einer Art schleichender Prozess. Also das ist, wir sprechen ja auch in den anderen Folgen häufig von einem Spektrum, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, man ist krank oder gesund, sondern dass das ist ja auch zum Beispiel im Rahmen von einem Kind bekommen, dass es ja auch Gedanken oder Symptome gibt, die auch ganz normal sind, wo man sagt, ja, das kennen viele und wo vielleicht auch Vorurteile da sind, ja, das ist ganz normal, stell dich mal nicht so an, das gehört einfach dazu. Aber dass es da vielleicht ja dann auch eure Aufgabe ist, auch besonders da nochmal zu schauen, okay, ab wann spricht man eigentlich von einer Erkrankung oder auch einem Leidensdruck, wo ihr dann ins Spiel kommt und auch eingreift und sagt, okay, da sind wir für die Frauen zuständig.
Genau, auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen, das ist schon immer wichtig zu hinterfragen, übersteigen die Belastungen das normale Maß und ist es auch wirklich nicht mit meinem Umfeld auffangbar, mit Hebammen, mit Partnern, mit Partner, Partnerinnen, Freunden, Gleichgesinnten auch, sondern hat es wirklich eine Therapieindikation, hat es eine hochgradige Belastung. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, genau.
In der Regel ist das so, dass die Patientinnen einen Erstgesprächstermin kriegen, der ist dann meistens bei mir und also bei mir als Ärztin und ich sehe die Patienten dann eine Stunde und frage die wirklich alles Mögliche. Also ich habe so viele Fragen, die sind manchmal ganz erstaunt, was ich alles frage und dann schätze ich sozusagen die Situation ein und auch den Schweregrad der Erkrankung und dann nehme ich meistens Jasna mit ins Boot, dass sie auf jeden Fall auch psychotherapeutisch mitbetreut werden. Und ich gucke eben, reicht es vielleicht irgendwelche Hilfsmaßnahmen zu machen oder brauchen wir auch Medikamente? Wie viel Psychotherapie brauchen wir? Brauchen wir überhaupt Psychotherapie? Und eine Patientengruppe, die mir noch einfällt, die ich natürlich rein ärztlich sehe, sind die psychisch kranken Frauen, die einen Kinderwunsch haben und die medikamentös eingestellt sind und wo ich dann sozusagen mit denen drauf gucke und sage, okay, wenn sie schwanger werden, die und die Medikamente passt da oder müssen wir was umstellen? Werden die Patientinnen von ihren niedergelassenen Psychiatern geschickt und die sind immer ganz froh, dass ich so da bin. Auch wenn die schwanger werden, dann sind die immer ganz froh, wenn die zu mir schicken können, weil das, glaube ich, oft mal eine Unsicherheit ist und ich mache das ja wirklich auch schon lang. Und das sind so die beiden Standbeine, ne? Und wenn jemand wirklich, sagen wir mal, präventiv kommt, mache ich meistens auch noch ein Geburtsvorbereitungsgespräch. Das heißt, ich lade die nochmal, wir gucken ungefähr, wann ist der errechnete Geburtstermin. Dann lade ich die 4 Wochen vorher ein und dann sollen die ganz viel Fragen mitbringen, alles aufschreiben am besten. Und dann besprechen wir alles und ich bereite die so ein bisschen vor, wie läuft das auf einer Entbindungsstation? Was für Erwartungen haben sie an die Geburt? Das Kind ist nicht auf ihrer Brust und sie sind gleich Mutter und glücklich, sondern man muss nicht so hohe Erwartungen haben. Und ich finde immer, dass das so ein bisschen präventiv ist vielleicht auch, dass die wirklich ihre Erwartungen ein bisschen runtersetzen und dann auch nicht so depressiv sind. Und es ist tatsächlich so, dass die wahnsinnig froh sind, dass sie wissen, wenn was passiert, können die kommen. Und dann ist oft schon mal gar nichts und dann sehen wir die einmal und sagen, hey, das war alles super und es ist gut gelaufen und freut mich. Und wenn noch mal was ist im nächsten Jahr, dann kommen sie. Aber wenn die wirklich richtig schwer erkrankt sind, haben wir auch schon vorher einen Plan und Das ist meistens werden die ja auch wirklich wieder gut. Ne? Das ist wirklich was, was ich auch immer so als Motto habe. Es ist zwar schlimm und sie fühlen sich ganz schrecklich und es ist ja auch immer ein großer Unterschied, wenn man alleine ist oder in einer Partnerschaft und krank ist oder wenn ein Baby da ist. Und das braucht ja die ganze Zeit die Mutter gerade am Anfang, 24/7. Und da darf man eben nicht im Bett liegen und traurig sein oder mal keine Lust haben. Und das ist halt auch so der Druck, der so da ist. Und wenn man weiß, okay, da ist jemand und ich werde auch wieder gesund, das ist schon auch echt wichtig, ne, als Message.
Der vielleicht stellvertretend so die Hoffnung auch hat auf einen guten Verlauf, auf eine gute Prognose. Und ich würde gerne einmal kurz darauf zurückkommen, was du gerade am Anfang gesagt hattest. Und zwar, dass du auch von zum Beispiel niedergelassenen Kolleginnen angesprochen wirst oder wo du auch beratest im Sinne von, okay, worauf muss ich denn achten, wenn ich als Frau schwanger werde oder schwanger werden möchte, aber Medikamente nehme. Hättest du da so ein Beispiel, wo man zum Beispiel besonders darauf achten müsste, was Frauen, die vielleicht selber betroffen sind oder bei was für einem Krankheitsbild, bei was für einer pharmakologischen Einstellung erstmal so die Alarmglocken angehen und man sagt, oh, da sollte man sich gut beraten lassen?
Ja, also ein Beispiel, was vielleicht nicht mehr ganz so aktuell ist, weil man es bei Frauen im gebärfähigen Alter nicht mehr gibt, aber ist das Valproin bei einer bipolaren Störung oder einer schizoaffektiven Störung. Das ist wirklich für die Kinder schädlich. Da weiß man, dass das wirklich auch dem Fötus schadet. Und da stellen wir dann gerne mal um auf Lamotrigin beispielsweise oder einen anderen Stimmungsstabilisator oder was auch ist das, wenn Patienten Psychosen hatten, was tatsächlich also im Vergleich zu Depressionen ja deutlich seltener ist. Also 1% der Frauen haben das dann. Aber dass man wirklich auch guckt, welches Medikament hat geholfen? Soll man das schon vorher nehmen? Ist da überhaupt eine Situation? Denn der Schlafmangel, der natürlich nach der Geburt ist, das ist natürlich ein Wahnsinnsauslöser für eine Psychose. Ne?
Also ein Risikofaktor auch.
Total,
also die
total.
Schwangerschaft und Geburt auch als Risikofaktor zu sehen.
Absolut, absolut. Okay. Also auch die, ob man zum Beispiel wirklich den ganzen Geburtsvorgang macht oder eine geplante Sektio, ob das sinnvoll ist, was die Frauen wollen, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ne? Viele, die haben zum Beispiel einfach so als zweiten Plan, wir machen eine geplante Sektio, wenn es nicht mehr geht, aber die schaffen doch tatsächlich dann auch eine natürliche Geburt und sind dann auch meistens ganz stolz und das wird halt vorher ein bisschen vorbereitet und besprochen und die Gynäkologen kennen mich ja auch, ich bin ja jetzt auch schon so ein bisschen da und bin ja auch tatsächlich die Einzige, die es macht so und von daher ist das wirklich ganz prima, das Netz funktioniert eigentlich ganz gut auch. Ne? Also wir haben ja Einzugsgebiet, was wollen wir sagen, Osnabrück, den ganzen Norden, Hannover teilweise kommen. Also es scheint tatsächlich so zu sein, als gäbe es nicht so viele Angebote. Ne?
Das ist auch eine Frage gewesen hier auf meinem Zettel, nämlich wie die ambulante Versorgung für Frauen mit psychischen Erkrankungen aussieht, die sich mit dem Thema Kinderwunsch oder Geburt, Schwangerschaft beschäftigen. Und das hört sich ja erstmal so an, dass das Angebot nicht so groß ist, du schüttelst schon mit dem Kopf.
Also gestern zum Beispiel rief mich die Sekretärin an und fragte, es wäre eine Patientin aus Göttingen, ob ich denn Videogespräche mache, was ich nicht mache. Jasna macht das Gott sei Dank, aber fürs Erstgespräch sehe ich die Patientin schon ganz gern und will die auch ein Gefühl für die kriegen. Wie man das weiter dann macht, das kann man ja immer gucken, aber aus Göttingen. Also es ist eine Uniklinik und eigentlich dachte ich, dass da wenigstens irgendwas wäre, aber scheinbar gibt es da nichts.
Zeigt ja nochmal, wie vielfältig auch und spezialisiert die Karl-Jaspers-Klinik auch aufgestellt ist, ne?
Ja.
Genau, also apropos Vielfalt, das wollte ich eben noch ergänzen. Es kommen auch zu uns Patientinnen nach traumatisch erlebter Geburt. Und was es auch gibt, selten, aber haben wir auch Patientinnen nach stillen Geburten, nach Fehlgeburten, also gerade wenn die vielleicht auch mehrere waren, also mit einer muss man ja fast schon rechnen, aber auch das kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich verarbeitet werden, ist auch egal welcher Zeitpunkt, oder auch nach Trauer und Schuldgefühlen, nach Abtreibung und auch nach Kindstod haben
wir. Ja, wir haben schon ein breites Spektrum, das muss man sagen, wir hören schon auch viele Geschichten. Ne?
Okay, und magst du vielleicht einmal nochmal erklären, was die stille Geburt bedeutet?
Das bedeutet eine Totgeburt.
Okay.
Einfach, das ist so ein sehr kalter Begriff und stille Geburt ist eigentlich das, was es ja viel mehr auch emotional macht. Also man macht eine normale Geburt durch und tatsächlich schreit aber kein Baby.
Okay, ja. Auch ganz wichtig, dass wir auch zum Beispiel in unserem Podcast auch über ja, auch so schwierige Themen sprechen können und da fällt mir immer wieder auf, wie wichtig auch unsere eigene Wortwahl ist, ne? Mit welchen Begriffen wir Dinge beschreiben, benennen. Und da ist so etwas wie der Begriff wie eine stille Geburt ja sehr gewählt auch, ne? Und finde ich, glaube ich, für die betroffenen Frauen auch sehr heilsam und sehr wertschätzend, wie wir auch als Behandler auch denen entgegentreten und wie wir über das, was die Frauen erleben, auch sprechen, ne?
Absolut. Also es ist ja auch so, dass wir im Medizinstudium ja wenig lernen über Trauer und Trauerbewältigung. Das wird ja meistens auch seelsorgerisch oft versorgt. Und das ist sowas, was ich mir tatsächlich auch erst so ein bisschen aneignen musste. Wie geht man mit Trauer um, auch eine Trauerbegleitung einfach zu machen? Das heißt jetzt nicht, dass ich die wöchentlich sehe, aber schon, wenn das dann immer wieder hochkommt, wenn auch Paare sich trennen unter der Trauer, da haben wir also auch schon wirklich viel erlebt. Wenn Frauen zum Beispiel wirklich 2, 3, 4 Fehlgeburten haben, einen unerfüllten Kinderwunsch damit. Das sind alles so unsere Themen, ne? Das ist schon ganz schön breit gesät, das Ganze.
Ja, und ihr habt ja jetzt schon vorher schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es viele Zeitpunkte gibt, in denen Frauen, in welchen Entwicklungsstadien quasi beim Thema Mutterwerden auch zu euch kommen. Es ist sicherlich nicht so einfach, das kurz und knackig zu beantworten, aber könntet ihr vielleicht noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was für Herausforderungen Frauen denn haben vor, während und nach der Geburt? Also was sind denn so typische Belastungen vielleicht davor, währenddessen und danach? Ihr habt es ja gerade, ich glaube, wir können so ein paar Sachen schon aufgreifen. Wollt ihr da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
Ja. Also während der Schwangerschaft passiert meistens ja auch schon ganz viel. Es ist nicht für jeden ein Spaziergang und da clashen manchmal auch einfach die Erwartungshaltung und die Natur zusammen. Also viel bekommt man dann zu hören, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, was ja auch stimmt, und gleichzeitig gibt es schon durchaus Beschwerden, die das Leben ganz schön dolle einschränken können. Und da finde ich es einfach wichtig, da eine gute Akzeptanz einfach zu schaffen und auch einzufordern, sei es von Arbeitgeberseite oder auch von Familienseite, von Partnerseite. Es ist schon ein Wunder, dass da im Bauch ein kleines Wesen heranwächst. Das ist auch Höchstleistung für den Körper. Und natürlich muss man jetzt nicht passiv werden und nur das Kind beim Wachsen zusehen. Ich finde, es muss aber Raum geben, falls der Körper wirklich einfach darunter leidet, dass das nicht verpönt wird oder belächelt wird, sondern je nach Frau geguckt wird, was kann sie noch machen, was tut ihr gut, was tut ihr nicht gut, wie kann Arbeit gut gestaltet werden. Das sind dann oft die Herausforderungen in der Schwangerschaft.
Darf ich kurz noch was dazu sagen? Also das Thema Beschäftigungsverbot ist auch ein Thema, was immer mehr zu mir kommt, weil früher war das ja einfach, dass wenn eine Frau nicht mehr arbeiten konnte oder einfach ja körperlich oder auch seelisch hohe Belastung hatte, was tatsächlich ganz oft heute auch noch ist, gerade die Frauen, die in höheren Positionen sind, werden als Schwangere tatsächlich auch schlecht behandelt oft. Ich habe jetzt gerade eine gehabt, da hat die Chefin, die kinderlose Chefin, tatsächlich dann auch sie richtig gemobbt und nicht mehr so richtig wahrgenommen und hat ihr die Schwangerschaft gar nicht verziehen. Und es war schwierig für sie, noch arbeiten zu gehen. Und dann haben wir das Thema Beschäftigungsverbot. Der Gynäkologe hat gesagt, das ist ja eigentlich kein gynäkologischer Grund, ein Beschäftigungsverbot zu haben. Und dann kommen die Patientinnen oft und dann mache ich einen Attest fertig und dann kriegen sie eins oder ich schreibe sie auch krank. Entsprechend, weil das ja wirklich was ist, wo ich immer sage, wie oft im Leben ist man schwanger, und es ist halt auch wirklich was ganz Besonderes, und dann normal zu funktionieren, man ist einfach durchlässiger, man ist müder, man ist nicht mehr so konzentriert, und das sind alle Dinge, die natürlich bei einem anspruchsvollen Job schwierig sind, ne? Also und auch nicht oft verstanden werden, das muss man so sagen. Ne? Man muss ja weiter funktionieren.
Und würdest du denn sagen, dass, vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber so, dass der soziokulturelle Status, also ne, je nachdem, wie auch eine Frau, also zum Beispiel auf der Karriereleiter, wo die da steht, ist das auch ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft oder während oder danach? Also weil solche Hürden entstehen?
Also ich denke, es ist sicherlich immer der Druck, der von außen gemacht wird, und der Druck, der von innen kommt, dass ich natürlich in einer höheren Position nicht einfach mal zu Hause bleibe, weil ich weiß ich eine Gruppe habe oder ein Projekt habe, was gerade abgeschlossen werden muss, und je mehr Verantwortung, desto mehr Zeit braucht es ja auf. Und das macht natürlich insgesamt, die Frauen müssen einfach den Schritt tun, zu sagen, okay, ich bin jetzt schwanger und ich werde Mutter und das ist was anderes. Vielen fällt es ja ganz schwer, auch im Beschäftigungsverbot zu sein. Es gibt ja Berufsgruppen, die sofort im Beschäftigungsverbot sind und die massiv drunter leiden und das Arbeiten vermissen und keine Struktur mehr haben in der Schwangerschaft. Das ist ja auch eine ganz heikle Kiste, die deswegen krank werden, weil sie im Beschäftigungsverbot sind, ne?
Ja, da fällt ja auch viel weg an Tagesstrukturen, Aufgaben.
Sozialen Kontakten.
Wir hatten ja schon die Folge zum Thema Depression und da ist ja auch nochmal das Thema positive Aktivitäten, Verstärker, Verlustmodell sind ja so Begriffe und das passt ja total da rein. Ne? Dass, wenn ich die Sachen, die mir ganz viel Feedback geben, die mir ganz viel Positives zurückgeben, wegfallen, ohne dass ich das eigentlich möchte, ne? Das macht was mit dem Organismus.
Absolut.
Ja, total wichtig, auch das zu wissen und so den Spagat. Jasna, du hast das gerade eben schon so angedeutet, auf der einen Seite zu normalisieren, aber also auch nicht die Pathologie, aber also den Krankheitswert oder das Leid eigentlich, die Beeinträchtigung auch im Blick zu behalten. Und das, glaube ich, da erfordert sicherlich ganz viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung in jetzt auch im Behandlungsteam. Ne? Mhm.
Auf jeden Fall. Und so ähnlich ist es dann auch unter der Geburt. Das ist halt auch im Prinzip ein Risikofaktor für alle möglichen Anpassungsstörungen oder auch einfach Herausforderung, weil eigentlich jede Frau ja auch ein bisschen was anderes braucht. Also manche brauchen eine ganz engmaschige Betreuung, andere brauchen da ganz viel Ruhe und Selbstbestimmung. Und wir haben halt schon jetzt den Eindruck, was ja auch passend ist zur aktuellen Lage mit Personalmangel, mit Schließung von Geburtsstationen, dass sich dieser Stress einfach auf allen Seiten dermaßen erhöht, dass viele Frauen auch unter der Geburt wirklich nicht mehr gut betreut werden können, nicht mehr ganz bedürfnisorientiert und aufmerksam und einfühlsam. Und dadurch, dass wir alle ja aber recht wenig Kontakt zu Geburten haben, also eigentlich ist das erste Mal, dass man entbindet, auch das erste Mal, dass man einer Geburt beiwohnt. Mhm. Wenn man nicht zufällig eine Schwester hat, die eine Hausgeburt gestaltet hat oder ja in irgendeinem Berufskontext damit in Berührung kam, dann ist das einfach das erste Mal und man kann noch so viele Geburtsvorbereitungskurse machen. Es ist einfach ein ziemlich krasses Erlebnis und so nah war man ja auch noch nicht an krassen Erlebnissen. Also ohne schweren Autounfall wird man noch nicht auf einmal solche einschießenden Schmerzen gespürt haben und auch einfach die Gewalt der Natur mal zu spüren bekommen haben.
Und man muss immer dazu sagen, was ich die Patientin auch frage, ist, können sie gut Kontrolle abgeben? Und das sind die meisten sagen nein. Und das ist natürlich eine Situation im Leben, die so eminent wichtig ist und wo man überhaupt gar keine Kontrolle drüber hat. Ne?
Und Perfektionismus hattest du ja auch am Anfang gesagt.
Perfektionismus, ne? Ich wollte das doch so und so. Und dann wird es auf einmal schnell und die Herztöne fallen ab und es muss dann doch eine Notsektio werden. Und ich habe doch. Und oft haben die Frauen ja auch ein Versagensgefühl hinterher, gerade wenn die natürliche Geburt nicht geschafft haben. Und dann denken die, und dann klappt das Stillen noch nicht und dann ist überhaupt das ganz große Versagen und ich bin natürlich immer dann auch eine schlechte Mutter, denken die Patientin. Und das ist natürlich auch ein guter Grund, depressiv zu werden, ne? Weil sie wollten es ja besonders gut machen. Und sie haben aber das Gefühl, alles schlecht zu machen und nichts geschafft zu haben. Ne?
So wie du das schilderst, entsteht ja bei den Frauen möglicherweise auch so ein richtiger Leistungsdruck. Ja. Ne? Und dieser Leistungsfaktor, der mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass es auch da so im Zusammenhang steht, aber das wird ja ganz deutlich gerade, dass da ja richtige Höchstleistung eigentlich erbracht werden muss sowieso. Ne? Also ich glaube, das, was wir vielleicht in Film und Fernsehen über Geburten vielleicht schon mal erfahren haben, ist sicherlich auch da eher romantisiert und ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube auch, dass die allerwenigsten Frauen da überhaupt Erfahrungen mit haben, wenn sie selber bisher kein Kind bekommen haben. Und vor allen Dingen auch, was es da für Komplikationen gibt, wo man ja auch sicherlich auch sagen muss, muss ja auch normalisiert werden in irgendeiner Richtung. Ne? Also auch Thema Prävention und Aufklärung. Was kann eigentlich auch alles passieren? Und da so einen Spagat zu finden, nicht Angst zu machen, ne? Und zu sagen, oh, wir wollen euch jetzt keine Angst machen. Aber Auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, das ein oder andere schon mal gehört zu haben, stelle ich mir so vor, dass man dann am Ende nicht diesen Leistungscharakter nochmal ein Auge hat und sagt, oh, ich habe total versagt, weil bei mir hat es wehgetan und es musste vielleicht doch irgendwie zu Hilfsmaßnahmen gegriffen werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Kommt ungefähr hin.
Ungefähr hin, ja, das ist ja, vielleicht reicht das ja schon, aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Also es heißt, es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen, es gibt ganz viele Zeitpunkte während einer Schwangerschaft, beziehungsweise bis das Kind dann da ist. Und ihr habt ja auch die Behandlung bis, ich glaube, bis zum ersten Lebensjahr, können auch die Frauen sich an euch wenden.
Also in der Tat kommen Frauen auch mal, die sozusagen erst spät von uns hören und wo das Kind 2 ist, 2,5 oder die wirklich auch eine Traumatisierung haben und die einfach später auch erstmal aufploppt nach dem ersten Jahr, wo sie so im Flow waren und so viel arbeiten mussten und so viel tun mussten. Und wir sind da nicht so streng. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das Thema mit Geburt zu tun hat, und dann nehmen wir die. Und manche sehe ich dann auch einmal im Quartal, um einfach eine Stabilisierung auch noch da zu haben. Erleben wir auch 2. Kinder, 3. Kinder. Wir erleben Ehen, wir erleben solche Dinge. Das macht schon auch Spaß und das ist natürlich auch total toll, die Kinder mit aufwachsen zu sehen. Also wir sind ja beide totale Kinderfans und da freuen wir uns immer, wenn die Babys und Kinder mitnehmen und wenn die dann auf einmal anfangen rumzuwackeln und mit den Spielzeugen zu spielen und alles anzugucken und du weißt noch, wie die ganz klein waren und die Mutti so traurig, das war schon, ist schon toll. Ne?
Auf jeden Fall.
Macht auch echt Spaß.
Er nimmt am Leben der Frauen auch teil. Ne?
Das tun wir.
Und es ist nicht nur ein kleiner Augenblick, sondern ihr versucht auch, wenn möglich, das über auch eine gewisse Zeitspanne auch zu begleiten und auch die Entwicklung mitzuverfolgen und da weiterhin auch ja, hilfreich zur Seite zu stehen und als Ansprechpartner vor allen Dingen halt auch zu dienen. Ne? Und sei es nur, die Sicherheit zu geben, wir sind da, wenn irgendwas ist.
Absolut.
Genau. Und gleichzeitig kann man schon sagen, ist der Schwerpunkt auf dem ersten Lebensjahr. Und das hat dann halt jetzt auch ergänzend eben zu den Etappen, wann kommen sie denn zu uns? Was macht diese postpartale Zeit so speziell? Und da finde ich, es sind einfach diese Widersprüche, die einen immer wieder auf die Füße fallen. Also zum einen nach so einer Geburt oder nach einer Schwangerschaft, also was eigentlich ja die viel höhere Leistung ist. Also deswegen auch da wieder, die Geburt sollte keine Performance sein und auch nicht als Performance gewertet werden. Und ist ja auch lange nicht alles, was der Körper geleistet hat, sondern der hat 9 Monate vorher echt ordentlich gebaut. Und der sollte sich jetzt eigentlich erholen. Das ist jetzt aber ausgerechnet der Zeitpunkt, wo die Intensivbetreuung eines Lebewesens einsetzt, also wirklich Intensivpflege. Dann ist es eine Zeit voller Input und Lernen übers und mit dem Baby, was sind da für Bedürfnisse, wie kommuniziert das Baby mit mir? Also eigentlich brauchen wir Nerven wie Drahtseile und auch ganz viel Geduld und Frustrationstoleranz, haben aber einen Mordsschlafmangel. Also ist eigentlich genau die Anti-Anleitung für Nerven behalten. Dann haben wir oder haben die Frauen gerade postpartal oft viel Bedürfnis nach Ruhe und Erholung und auch irgendwie so ein Eingrooven in der Kleinfamilie. Auch im Kennenlernen einfach von Baby und von dem Partner oder der Partnerin jetzt in der Elternrolle und sich selbst in der Elternrolle. Und das ist aber oft ein Zeitpunkt, wo Familie ganz viel Kontakt einfordert und bewirtet werden möchte und Baby kennenlernen möchte und Baby auf dem Arm haben wollen, weil sie selbst so stolz sind, jetzt Großeltern zu sein oder Tante oder irgendwas. Und das steht oft ziemlich konträr gegen so ein Löwenmama-Gefühl, gerade im Wochenbett, im erweiterten Wochenbett, dass man eigentlich sein Baby gar nicht gerne weggeben möchte und da ganz feine Antennen hat. Wer wäscht sich eigentlich die Hände und wer niest und wer hält das Köpfchen des Babys? Und das ist ganz oft echt ein Leidensdruck, dass dann so ein Clash entsteht vom Handling oder auch vom, kann ich denn meiner Mutter sagen, dass ich ihr mein Baby gerade nicht geben möchte.
Auch wieder also, Kontrolle, ne? Ich greife nochmal den Begriff einmal auf, also wo wir auf ganz viel Kontrolle, Ohnmacht, Kontrollverlust eigentlich wiederfinden, dass das auch wieder große Belastungsfaktoren sind.
Also genau das, finde ich, ist der Punkt. Also das würde ja jetzt alles schon reichen. Vielleicht mache ich der Vollständigkeit
ja,
erst,
bitte.
Was noch alles dazu kommt und dann wie zur Hölle man das schafft.
Ja, ich bin gespannt.
Will ja auch keine Anti-Werbung machen, ne? fürs Kinderkriegen.
Ich habe jetzt schon so ein bisschen schwitzige Finger, kann ich mal sagen.
Es lohnt sich. Es ist einfach nur der Start, der so schwer ist. Genau, also was kommt noch zum Start dazu? Also eben, wir haben es gerade schon erwähnt, eigentlich kann man nicht noch extra Probleme dazu gebrauchen. Jetzt muss sich aber die Partnerschaft auch irgendwie an die Triade, nennt man das immer. Also man ist jetzt nicht mehr zu zweit, sondern man ist zu dritt, mindestens. Zwillingsgeburten sind nochmal eine andere Hausnummer. Anpassen. Also es ist jetzt einfach, man ist jetzt eine Familie, man ist nicht mehr nur Partner. Nicht jeder kann mal eben sich kurz abstimmen, wie einem das so passt. Und jeder macht so sein Ding und dann findet man wieder zur Gemeinsamkeit. Dann kommt eigentlich bei allen, also die wenigsten sind dagegen geimpft, ein einschießendes Verantwortungsbewusstsein, was auch ein Einfallstor für Ängste aller Art ist, ums Baby, um sich selbst, um den Partner, die Partnerin, um alles, was irgendwie schief gehen könnte, wo man versagen könnte, was einen aber auch gesundheitlich widerfahren könnte oder dem Baby. Dann kommt dieser zeitweilige Verlust von Selbstbestimmung, also sowas Basales wie, wann esse ich, wann schlafe ich, man wird nicht mehr gefragt. Dann kommt so eine urplötzliche Konfrontation auch tatsächlich dazu mit der eigenen Biografie. Also dass auf einmal so Themen aufploppen, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass einem die jetzt ausgerechnet auf die Füße fallen. Wie Bindung, was ist eigentlich Mutterrolle? Dann ist man ruckzuck dabei, wie war denn meine Mutter zu mir? Wie war mein Vater zu mir? Wie erzieht man eigentlich richtig? Dann kommen so alte Wunden, brechen wieder auf, eigene Bedürfnisfrustration, die man erlitten hat und dann ja die Frage, oh Gott, wie schaffe ich das, dass ich nicht die gleichen Fehler mache? Wie schaffe ich das irgendwie, das zu unterbrechen? Und als letztes noch so quasi nebenbei machen die Eltern dann auch noch so ein Nebengewerbe auf, also werden zur Milchbar, egal ob jetzt stillen oder Flasche, es ist dann einfach nochmal ein Riesenthema, dieses Kind richtig und ständig zu ernähren.
Ich möchte noch gerne was sagen zu dem Thema eigene Eltern und eigene Mutter. Das ist natürlich auch was, wir haben gesagt, die Eltern wollen immer ganz viel Enkel und so. Es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil, nämlich die, die sich überhaupt nicht kümmern, die überhaupt nicht hilfreich sind, die im Grunde mit dem Enkeln überhaupt nichts zu tun haben. Das ist mal so die eine Sache. Das ist natürlich auch eine ganz große Enttäuschung. Heute sind auch nicht immer, ist es selbstverständlich, dass die Mutter am gleichen Ort wohnt wie man selber oder der Vater. Es ist ganz oft so, dass die Frauen, die natürlich auch eine schlimme Kindheit hatten oder auch wirklich Mütter hatten, die vielleicht so ein bisschen defizitär waren, dass die das besonders gut machen wollen. Die haben natürlich noch mehr Ansprüche an sich selber, als weil sie das nicht so machen wollen wie ihre eigenen Mütter. Und da ist natürlich auch Jasnas Aufgabe, dass man ganz viel guckt, auch nach dem vielleicht eigenen inneren Kind, dass man das nochmal so ein bisschen auch betreut und vielleicht auch ein bisschen versöhnlich ist manchmal und dass man auch wirklich immer guckt, was ist denn jetzt aktuelle Tagesschau und was ist ein Heimatfilm? Ist das jetzt wirklich meine Situation jetzt hier? Ist das das Gefühl, was passt oder ist das eigentlich was, was von früher kommt, was da so aufploppt? Und das sind ganz viele Dinge, die sind auch überhaupt nicht kontrollierbar und das ist natürlich auch wirklich was, was ganz schwierig ist und wo man drauf gucken muss. Und ein Thema, was natürlich auch mit der Partnerschaft ganz einfach ist, sind so Sachen wie Libidoverlust. Die Männer denken, die Frauen, die haben auch gleich wieder Lust und wir sind doch eigentlich, und auf einmal ist da ein Kind, das hat ganz viel Körperlichkeit notwendig und braucht das Kind, braucht die Mutter und der Vater, der sitzt dann daneben und fühlt sich oft mal ausgeschlossen. Also wir haben viel Partnerschaftskonflikte auch. Wir haben auch viele Situationen, wo Männer in der Partnerschaft super waren und als Vater total versagen, weil die einfach wirklich sie auch nicht gesehen fühlen oder gar kein Gefühl fürs Kind haben oder einfach eine Zeit brauchen. Es gibt auch so Väter, die erst mit größeren Kindern was anfangen können, die mit dem ganzen Babykram überhaupt nichts am Hut haben und Frauen auch oft enttäuscht sind von denen. Das ist also wirklich, das ist so vielfältig und ich finde, es ist einfach gut, auch ein Ohr für die Frauen zu haben, weil die das ganz sicher nicht allen erzählen. Und wir haben ganz viele Patientinnen, die auch, wenn die schon so ein bisschen Therapie hatten oder so ein bisschen Erfahrung hatten, dann sagen, seit ich so offen mit meinem Thema umgehe, sagen ganz viele Frauen, bei mir war das genauso. Und ach, und da hast du und überhaupt, weil das ganz viel tabuisiert wird und heute immer alles schön sein muss. Ne? Das ist alles so Insta-mäßig, alles schick und alles läuft und es ist ganz einfach und ich habe kein Gewichtsproblem und es läuft super mit meinem Partner und ich sehe auch wieder gut aus. Das ist natürlich genau genau das Gegenteil.
Die Bude ist sauber.
Ja, die Bude ist super sauber und so. Und gerade sowas, das sind Sachen, die setzen die Frauen massivst unter Druck. Und die denken wieder, sie sind totale Versagerinnen, was sie natürlich überhaupt nicht sind, weil das einfach das erste Jahr ist anstrengend und man ist einfach fertig. Und man möchte am liebsten, manche sagen, sie möchten am liebsten mal zwischendurch den Schlüssel nehmen und wegfahren. Einfach nur raus aus der Situation, einfach mal für sich sein. Aber das funktioniert natürlich
und wahrscheinlich
nicht,
ne? Ist auch dieser Gedanke schon etwas, was auch einen beängstigen kann. Oh, ich darf das doch nicht sagen. Ne? Als gute Mutter darf ich doch nicht
ganz
sagen,
genau.
Ich möchte mal Pause von meinem Kind haben. Und dass ihr da auch sagt, hey, das ist völlig normal,
völlig.
Das geht anderen Frauen auch so. Das sind so normale Gedanken, normale Sorgen, normale Ängste, die man in dieser Zeit hat. Mich würde auch interessieren, welche Rolle dann die Familien der Frauen bzw. die Partner oder Partnerinnen in der Behandlung spielen bzw. wie die auch einbezogen werden.
Also da sind wir auch ganz offen. Die Väter oder die Zweitmütter sind auch auf jeden Fall herzlich willkommen, wenn das Sinn macht. Tatsächlich ist es oft so, dass die sich dann auch ganz dolle gesehen fühlen und natürlich auch ihre Sicht der Dinge haben. Und wir haben ja vorhin schon mal gesagt, manche Väter oder auch Zweitmütter ziehen sich erschreckenderweise heraus. So war das gar nicht gedacht. Und es ist dann eine große Enttäuschung, dass das auf einmal gar nicht als gemeinsame Elternschaft wirklich gestaltet wird, sondern immer nur so theoretisch gesagt wird und dann in der praktischen Hilfe einfach zu wenig rüberkommt. Es gibt aber auch genauso die Angehörigen, die wirklich mitbelastet sind oder auch selbst fast noch mehr belastet sind. Also es gibt auch Väter, die postpartale Depressionen entwickeln können oder die auch unter dieser Rollenentwicklung auf einmal eigene biografische Wunden haben, die aufplatzen und die dann vielleicht aber noch nicht ganz den Weg gefunden haben, darüber zu reden. Und dann, was bei der Frau ankommt, ist entweder passiver Rückzug oder vielleicht sehr ungeduldig, sehr aggressives Gebaren oder sehr fordernd oder wenig vermittelnd und einfach Schwierigkeiten haben, da in ihre Rolle zu finden. Oder auch ganz hilflos sind, weil es der Frau so schlecht geht.
Genau, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Wenn wir Zeit hätten und die Möglichkeit hätten, hätten wir gerne mal eine Vätergruppe, weil das natürlich auch was ist, was man einfach mal sagen muss, das ist ein ganz wichtiger Teil und die haben sich natürlich diesen Abschnitt ganz anders vorgestellt. Ne? Da hat man sich gefreut mit der Frau, die man liebt und man freut sich auf das erste Kind und das soll doch alles schön werden und auf einmal weint deine Frau nur, das ist alles nur belastend, die ist nur traurig und völlig wesensverändert und das ist natürlich was, was auch was mit den Vätern macht und ganz oft müssen die Väter dann eben auch die Mutter machen sozusagen, also die übernehmen ja unheimlich viel dann und wenn die Mutter dann wieder besser dran ist, wenn es der wieder gut geht, wenn die wieder ihre Rolle übernehmen kann, fallen die ganz oft in ein tiefes, tiefes Loch, ne? Sind völlig erschöpft, haben ja so, als sie im Tun waren, den Flow gehabt und mussten funktionieren und da passiert natürlich auch viel und man muss auch ganz viel nach den Vätern gucken natürlich. Gut, bei uns, wir nehmen auch die Väter, ganz klar. Ich habe tatsächlich so 2, 3, 4 gehabt mal. Da sind auch durchaus biografische Sachen dabei gewesen auch oder auch Lebenssituationen. Der eine war zum Beispiel, da war die Frau Lehrerin und ist arbeiten gegangen und er ist zu Hause geblieben, weil er weniger verdient hat und hatte wirklich eine schwere Depression, weil er überhaupt nicht damit klargekommen ist letztendlich, obwohl es so schön sich vorgestellt wurde. Oder Frauen, die eben wirklich schnell arbeiten gehen und das Kind verpassen. Und auch das Gefühl haben, ich verpasse das Kind und den Männern dann Vorwürfe machen, obwohl die es ja eigentlich gut meinen. Also da gibt es so viel Kommunikationsbedarf und Probleme und da hilfreich zu sein. Also wir laden die Väter öfter ein,
ja.
Du hast ja auch wirklich Paargespräche.
Ja.
Bei mir kommen die ganz oft zum Erstgespräch mit, das ist natürlich auch hilfreich. Denn wenn wir die Frauen da haben und besprechen mit denen zum Beispiel eine medikamentöse Therapie und dann gehen die nach Hause und der Mann sagt, was, du willst jetzt Medikamente nehmen, was ist denn da los? Und dann diese ganzen Vorurteile gegenüber Antidepressiva, obwohl wir wirklich versuchen, das gut zu erklären und zu dokumentieren. Aber das ist natürlich wenig hilfreich, die nicht mit ins Boot zu nehmen, denn das ist ein Paar und ein Team und genauso muss man sie auch behandeln, ne?
Und ihr habt ja gerade die Diade, also nicht die Diade, sage ich jetzt schon, die Triade angesprochen, also die ein Dreieck aus dem Kind, der Mutter und dem Vater oder den beiden Müttern, aber da das als System auch zu betrachten und auch zu behandeln und da auch keinen aus diesem System außen vor zu lassen, weil sie sind ja nun mal alle mit drin im Boot, könnte man so sagen.
Im besten Fall, ja.
Im besten Falle, genau.
Und sie rudern alle in eine Richtung.
Im besten Fall.
Im besten Fall.
passt das so ein bisschen, wenn wir da jetzt so diese Überleitung machen zu eurem Behandlungsangebot? Mhm. Also ihr habt ja schon gesagt, so der Austausch auch mit anderen Frauen oder das Wissen, wie es eigentlich anderen geht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was sind denn so ja eure Behandlungs- oder konkrete Behandlungsangebote, die ihr in der Ambulanz bieten könnt? Ich habe ja auch schon gelesen, dass ihr ja auch eng auch mit einem stationären Angebot zusammenarbeitet, nämlich mit der Station A9. Mhm. Wollt ihr mir da nochmal so ein bisschen berichten, wie sieht das eigentlich aus? Was bietet ihr eigentlich so alles an, neben euren, dass ihr da seid und ganz viel Wissen habt und ganz viel Empathie?
Also die A9 ist eine offene Station, die eigentlich für depressive Patienten ist. Und als ich anfing hier, so vor 11 oder 12 Jahren, da haben die gerade angefangen, 4 Mutter-Kind-Betten aufzumachen. Und ich kam aus Stuttgart und hatte da auch schon Mutter-Kind-Betten. Und das ist also so gedacht, dass die Frauen sozusagen mit Baby aufgenommen werden, wenn sie erkrankt sind und nicht mehr ambulant behandelt werden können. Und die A9 hat jetzt 4 oder möglicherweise bald auch 5 Betten. Und wir nehmen halt die Mütter mit den Kindern auf. Und das ist tatsächlich auch was, was als Angebot sehr selten ist. Es gibt eine tolle Liste von Schatten und Licht. Das ist so eine Selbsthilfegruppe, die haben also so Listen mit Kliniken und da sieht man, dass das Angebot doch sehr selten ist und oft manchmal haben die auch nur 1 oder 2 Betten. Und was wir halt machen, da ist, wir haben auf der Station Kinderkrankenschwestern, wir haben auch eine Hebamme, die da sozusagen, oder die können auch ihre eigenen Hebammen mitnehmen, aber es ist alles so eine Rundumbetreuung, dass wenn die unsicher sind, dass sie auch pragmatische Tipps kriegen. Die ganze Station ist Feuer und Flamme für das Thema, das muss man ganz klar mal sagen. Und es ist halt auch unheimlich toll für die Frauen, nicht alleine zu sein, sondern da auch 3, 4 andere zu haben, die eben genau die Problematik auch haben. Und dann fühlt man sich nicht mehr so alleine. Man fühlt sich eh im ersten Jahr mit dem Baby ganz viel alleine. Das ist auch so ein Thema, was einem auch keiner sagt, ne? Auch in einem Raum voller Leute fühlt man sich manchmal ganz alleine, wenn man da mit dem Baby ist und hoch angespannt und hoffentlich schreit's nicht und so. Und da sitzen halt ganz viele Frauen und können sich austauschen. Wir machen da auch eine ganz tolle Frauengruppe, also eine Müttergruppe, wo die so ihre Themen mit reinbringen können. Und wenn es manchmal so pragmatische Sachen sind wie Stillen oder wie läuft's nachts oder was ist gut für eine Creme oder dies oder das. Und das ist wirklich was, was ganz hilfreich ist. Von niedrigschwellig bis hochschwellig kriegen die natürlich auch Psychotherapie, kriegen das ganze Angebot, was die Station sonst so bietet, an externen Therapien. In der Zeit nimmt die Pflege die Kinder dann und kümmert sich um die, wenn es möglich ist. Und das ist also wirklich, wir versuchen, die Aufenthalte nicht so lang zu machen, aber es ist ein ganz tolles Angebot und da kommen die tatsächlich auch von überall her. Also bis Raum Hannover, Osnabrück, Münster. Also das ist wirklich was, was ganz toll ist und auch nicht so oft gibt. Und man muss sagen, das ist auch, das für die anderen Patienten auf der Station, das ist immer so was, das hatte ich in Saarbrücken auch schon erlebt, ist, dass es ganz schön ist, wenn Babys da sind, dass die, wenn die so depressiv sind, die Patienten, und so eingeengt und dann ist auf einmal da so ein kleines Baby, das lockert auf, da kommen auf einmal Ressourcen raus, da kommt eine ganz andere Atmosphäre in die Station rein und das ist natürlich was, was ganz, ganz schön ist, ne?
Eine ganz spannende Dynamik zwischen den Patienten selber, also zu der Patientengemeinschaft, aber auch zu dem Behandlungsteam. Ne? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass ob es jetzt die Pflegekräfte oder die Behandler, also eben Ärzte oder Psychotherapeuten, auch ganz viel Interesse auch haben an der Arbeit mit den Frauen und auch den Kindern und das so als sehr integratives Modell auch sehen. Ne?
Absolut, ja, das macht wirklich auch aus.
Was für Herausforderungen gibt es denn aber auch bei der Versorgung von Frauen, die sich in dieser Lebensphase befinden? Also für euch jetzt als Behandlerinnen, ihr seid ja, wir haben ja gerade eben schon von Frauenpower gesprochen. Gibt es auch mal so Situationen, die für euch vielleicht schwierig sind oder wo ihr vielleicht Kollegen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und sagen, ach, das wäre vielleicht auch was, wo ihr nochmal irgendwas auf dem Weg mitgeben wollt?
Also ich denke, was wichtig ist, ist einmal der Gynäkologe, sollte, wenn er eine weinende Frau auf dem Stuhl hat oder die Gynäkologin, sollte ruhig fragen, was los ist. Das ist ganz oft so, dass da tatsächlich irgendwie, wenn ich frage, kriege ich natürlich auch eine Antwort und das braucht auch Zeit und das ist natürlich in so einem Praxisablauf oft ganz schwierig, dass da viele Sachen nicht gesehen werden. Und dass die anderen Kollegen, die Niedergelassenen, heute hat man eine riesen Wartezeit. Also bis man da einen Psychiater findet, wenn ich akut depressiv bin, ich kann mit einem kleinen Baby keine 6 Monate warten, bis ich da irgendwann einen Termin kriege. Und das sind reelle Zahlen im Moment. Ne? Mhm. Und dass man immer, finde ich, einfach fragen soll und einfach mal ein Ohr haben soll. Man muss ja nicht alles gleich gut machen, aber wirklich auch den Frauen zuhören und die nicht auch gleich verurteilen und gucken, wo man helfen kann auch. Das ist wirklich was, was ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass das diese Tabuisierung von das funktioniert nicht und das ist nicht gut und die Frauen sind überfordert. Überforderung selber ist immer schon so ein Wort, was so ein bisschen so ein Geschmäckle hat, ne? Mhm. Und das ist eine überfordernde Situation das erste Jahr, ne? Und wir können immer nur sagen, ja, das ist schwierig und wir kennen das auch, aber es wird alles gut, ne? Und wenn man wirklich dann so einen kleinen Menschen da sitzen hat, der einen anlacht und wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist eine schöne Bindung, das ist natürlich toll. Aber man muss auch sagen, dass es eben wirklich gerade auf Station auch mit Bindungsschwierigkeiten was ist. Man muss halt gucken, dass die hinterher auch gut ambulant betreut weiter werden. Also wir können ja nicht immer alles gleich ganz gut machen, sondern wenn wir schon mal 60-70% was besser gemacht haben, ist das toll. Es muss nur weitergehen. Und da ist natürlich immer das ambulante Angebot ziemlich eingeschränkt, muss man sagen. Viele Frauen sind befreundet hinterher und haben dann tatsächlich auch immer noch Kontakt, das höre ich immer so, und treffen sich. Und das ist ja auch was, was unheimlich viel wert ist, dass man das auch so weiterführt. Aber ja, einfach zuhören und am besten Fall schicken. Ne? Das ja. ist wirklich das.
Ja, schön.
Genau, und aus Ambulanzsicht versuchen wir dann schon auch immer unsere Grenzen anzuerkennen. Also gerade wenn man merkt, die Frequenz reicht einfach nicht, ne? Also die Störung ist vielleicht doch zu komplex oder zu tiefgreifend. Und das erfordert schon eine hohe Motivation, so in die Tiefe einzusteigen in unseren Therapiesettings, um dann aber auch 3 Wochen erstmal alleine damit weiter zu arbeiten, um dann erst wieder den nächsten Termin zu haben. Ne? Also das ist, manche sagen auch, ach, passt ganz gut, mit dem Baby hätte ich eh nicht mehr Zeit. Aber bei anderen merkt man auch, oh, es ist immer so viel, dass das total schwierig ist, einen roten Faden beizubehalten und der aktuellen Dramatik gerecht zu werden oder halt auch den neu aufkommenden Problemen. Und da versuchen wir schon auch immer ehrlich zu sagen, wenn einfach eine niedergelassene Therapie deutlich sinnvoller ist, dann ist es eher, dass wir das noch überbrücken, begleiten, bis die gefunden ist. Und so Nebenunterstützung ist immer herzlich willkommen. Also manchmal ist es wichtig, dass noch ein Hospizdienst mit dazukommt, dass man sich da nochmal gut vernetzt oder dass betroffene Patientinnen und Partner, Partnerinnen nochmal eine Gruppe aufsuchen, zum Beispiel bei der Leeren Wiege in Westerstede oder dass
das
vielleicht
ist
auch
eine
noch
Trauergruppe für Mütter mit oder Eltern verwaisten Kinder, genau, verwaiste Eltern, genau.
Okay.
Genau. Oder auch, dass man nochmal gezielt zu einer EMDR-Behandlung zum Beispiel schickt. Das ist was, das steht noch auf meiner Fortbildungsliste. Und bis ich das noch nicht kann, bin ich heilfroh, wenn, dass wir da einfach ein paar Adressen haben, wo wir sagen, oh, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Weil es einfach tatsächlich, gerade wenn es so was Monotraumatisches ist, wie dass die Geburt wirklich ab einem gewissen Punkt gefährlich war oder sich gefährlich angefühlt hat, das muss gar nicht immer unbedingt objektiv wirklich brenzlig gewesen sein. Das kann sein, dass das ganze Behandlerteam da einfach routiniert einen Notkaiserschnitt durchgeführt hat, aber für die Frauen dem Partner, die Partnerin ist das manchmal schon auch einfach massiv, wie sich das anfühlt, also dass sie einfach in dem Moment Bilder im Kopf haben oder sich ganz hilflos gefühlt haben. Und da hilft halt EMDR einfach als so eine spezielle Behandlung, eine spezielle Traumabehandlung auch nochmal super gut. Und das darf auch gerne dann parallel laufen. Ne? Also da.
Wir verweisen auch viel, zum Beispiel, wenn Mütter kommen, die Schreikinder haben, was ja auch was ist, was ganz belastend ist, was ganz furchtbar ist. Zum Beispiel in das sozialpädiatrische Zentrum hier. Oder wir haben eine ganz tolle, die emotionale Erste Hilfe macht, die wir auch schicken, wenn die Geburten so traumatisiert sind, die nochmal auf einer anderen Ebene rangehen an die Sache. Also wir sind so ein bisschen vernetzt. Es wäre schön, wir hätten es noch mehr. Und wir hätten natürlich auch, muss man einfach sagen, ganz gerne auch noch eine ambulante Gruppe. Aber das ist alles so eine Frage der Zeit und der Möglichkeiten. Aber man könnte ganz viele tolle Sachen machen, ne?
Ja, voll.
Also ihr sagt, da ist Luft nach oben, wobei ihr, finde ich, schon ganz, ganz viele Behandlungskonzepte ja vorweist, gut vernetzt seid, gutes Wissen habt, was jetzt in der hier in der Region auch möglich ist, was, glaube ich, die meisten Menschen vielleicht wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben, wenn man sich da nicht nochmal genauer mit beschäftigt.
Nochmal, was ich erzählen will, ist vielleicht auch noch, dass ich auch ins Jugendamt Westerstede gehe und da auch immer, da ist so ein Kreis, der sich trifft und ab und zu auch wirklich Fallbeispiele habe, dass ich dann da hingehe und die stellen mir solche Fälle vor und ich überlege dann mit denen, was könnte es denn sein? Haben die vielleicht eine Diagnose? Wo kann man da zum Beispiel auch in der Karl-Jaspers-Klinik hinführen? Was wäre sinnvoll? Wie kann man dann die Kinder versorgen? Also da gibt es ganz viele tolle Sachen, die wir machen und wo es auch einfach unheimlich Spaß macht, multiprofessionell zu arbeiten, was mir echt, also wirklich, ich habe das sehr gerne, weil auch eine andere Sicht der Dinge ganz einfach unheimlich bewusstseinserweiternd und gut ist, da mal einen anderen Blick drauf zu haben. Ne?
Ja, ganz, ganz spannend auch und sehr vielfältig auch die Arbeit, wenn man sich engagiert und auch offen ist, auch mit anderen Professuren oder mit anderen, mit ganz anderen Bereichen auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Ne? Nochmal Jugendamtsarbeit, Selbsthilfegruppen, Vereine. Ich glaube, dass da auch so eine Sichtbarkeit auch der Karl-Jaspers-Klinik oder der Ambulanz auch ganz wichtig ist, auch zu sagen, uns gibt es hier, ne? Mhm. Und wir sind da offen für Kommunikation und Zusammenarbeit.
Absolut.
Jasna, du hattest uns ja in deinen drei Geschichten zwei Wahrheiten ja auch anvertraut, dass du selber Mutter bist von nicht fünf, aber drei Kindern. Gibt es auch etwas, was dir in deiner täglichen Arbeit auch manchmal begegnet, wo du selber auch merkst, das beschäftigt dich vielleicht doch noch ein bisschen länger, wo es vielleicht auch schwierig ist, auch so auch distanziert zu bleiben, weil du bist ja nicht nur Therapeutin, sondern du bist ja auch Mutter und sicherlich auch da, also ich stelle mir das so vor, dass man ja auch während der täglichen Arbeit auch mit Themen konfrontiert wird, wo man sagt, boah, das ist schon irgendwie auch sehr belastend. Wie gehst du da so mit um oder was sind so vielleicht Bereiche, die dir schwerfallen?
Also die Verluste sind definitiv das, was wo man wirklich ganz, ganz viel Mitgefühl hat und ganz viel mittrauert. Also weil man einfach, ja, das schon unvorstellbar ist, ne, sich vorzustellen, man verliert sein Kind oder man geht in eine Geburt und dann passiert etwas oder Kinder haben vielleicht eine schwere Erkrankung und es stellt sich früh die Frage, wie man das handeln kann oder ob man sich sogar mit dem frühen Tod auseinandersetzen muss. Boah, also das sind natürlich Sachen, die total an die Substanz gehen, weil man da, also da kann man, da ist man ja viel zu sehr für Mensch, als dass einem das, dass man da so abgebrüht drauf gucken könnte, sondern da ist man dann ganz nah dran, denkt so, oh Gott, wenn ich das wäre. So, und fühlt da ganz tüchtig mit, ja. Was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass man nicht kommen darf zu uns. Also das ist dann wiederum Augen auf bei der Berufswahl, klar, dass das passieren wird und wir können das auch tragen. Aber klar, das sind definitiv nicht Themen, die ich dann an der Kliniktür abstreife.
Also ich bin auch ganz froh, muss ich sagen, ich habe das ja eine ganze Zeit alleine gemacht, dass ich nicht mehr alleine bin und wir haben auch wirklich in der Woche immer einmal Supervision oder wir haben ja auch wirklich kurze Wege und besprechen viel und wenn so Sachen sind, die uns auch mitnehmen, dann gucken wir auch, dass wir uns ein bisschen umeinander kümmern, muss man mal sagen. Ne?
Sich austauschen, gut füreinander
absolut,
sorgen.
Ja. Absolut, ja. Und was mich tatsächlich auch am ganz dolle immer so mitnimmt, ist, wenn die Mütter selber so schlimme Kindheiten gehabt haben. Also wenn die so schlimme Mütter gehabt haben. Da bin ich ja irgendwie so, das ist eh so mein Thema, Kinder psychisch kranker Eltern. Und wenn man dann so hört, dass die Mütter sich nicht gekümmert haben oder was, ich hatte jetzt eine Patientin, da hat die Mutter der kein Essen gegeben, einfach, wenn es ihr so gepasst hat. Das heißt, die hat mir so, wie die beschrieben hat, wie die nach Hause gekommen ist und geguckt hat, oh, wie ist denn jetzt die Stimmung? Kriege ich überhaupt was zu essen? Und wenn nicht, hat sie sich ein paar Kekse genommen und in den Garten gesetzt, weil kein Mensch sich um sie gekümmert hat. Und das sind so Sachen, das hängt mir dann auch emotional so nach. Ne? Die haben dann natürlich so besonders unser Herz. Wir haben ja eh ein großes Herz, glaube ich. Aber das ist so was wirklich auch mitnimmt. Ne? Und ich glaube auch, dass die das gar nicht oft erzählen. Das ist natürlich auch eine unheimliche Intimität. Und die kommen und erzählen uns Geschichten, die haben sie möglicherweise noch nie irgendjemandem erzählt. Ne? Das ist natürlich auch echt eine große Vertrauensgeschichte auch. Mhm. Ne? Und dass sie, glaube ich, auch das Gefühl haben, dass wir nicht werten und nicht beurteilen, sondern dass wir auch empathisch sind und da mitgehen auch in gewissen professionellen Rahmen. Ne?
Ja, und auch eigene Erfahrungen ja auch in gewissem Maße auch einbringen. Du hast das ja mir schon mal auch anvertraut. Das dürfen wir hier auch berichten. Magst du da einmal vielleicht von dir auch so ein bisschen?
Genau, ich habe das große Glück gehabt, dass ich ganz spät noch Kinder gekriegt habe, Zwillinge, auch über eine künstliche Befruchtung. Und da weiß ich natürlich, wie das ist, das Gefühl des unerfüllten Kinderwunsches, wie der Prozess sich auch so anfühlt, was man da so mitmacht und da wirklich auch viele Frauen ganz froh sind, dass sie da irgendwie ein offenes Ohr haben und dass man da auch sagt, ja, also ich kann das gut nachvollziehen, was man da für Ängste hat und was für ein großes Glück dann ist, wenn die Kinder auch da sind. Wobei auch das ja immer, wir haben ja auch immer wieder Fälle, wo wirklich lange der Weg gegangen ist und wenn die Kinder da sind, ist zum Beispiel die Bindung gar nicht so gut oder dies oder das. Also auch da sind ja hohe Erwartungen immer, die da mitschwingen und wo man da einfach sagen kann, also wirklich immer alles erstmal halblang und überhaupt toll, dass sie da sind und dass die Kinder da sind und das wird schon irgendwann zusammenwachsen. Und das ist natürlich, wenn ich dafür viel, viel Geld und viel, viel Zeit investiert habe, dann will ich natürlich alles super, super, super machen. Und so funktioniert es ja einfach nicht auf der Welt. Ne?
Also die Gleichung, je höher der Invest, desto höher das Outcome ist, glaube ich, bei, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten.
Funktioniert nicht.
Funktioniert leider nicht. Und ich habe gerade gedacht, so das Leitbild, ich hatte das schon mal im Podcast schon mal angesprochen, aber das Leitbild auch der Klinik ist ja auch Mensch begegnet Mensch. Und ich habe gerade gedacht, bei euch ist das so Frau begegnet Frau. Ne?
Total, oder wir Mutter. Sind voll Frauenpower. Ne?
Ja.
Ja,
ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für das ganz, ganz tolle Gespräch. Ich habe sehr viel dazugelernt. Auch das ein oder andere hat mich selber auch sehr bewegt und finde das toll, dass ihr ja auch das mit uns so geteilt habt und ich hoffe, dass wir da auch den einen oder anderen auch erreichen konnten, aufklären konnten, was wir hier alles in der Kajaspers-Klinik alles so anbieten und ja, was es so Herausforderungen gibt, auch als Frau, die einen Kinderwunsch hat oder mitten in der Schwangerschaft ist und ja, auch zu normalisieren, entstigmatisieren.
Ja, gerne.
Danke, dass wir da sein durften.